Kerstin Dieschke und ihr hört European Urbanism, den monatlichen Podcast über europäische Städte aus europäischer Sicht.
Hallo zusammen, hier ist Sandy.
Hier ist Natalia.
Und wir reden heute über deine Heimatstadt.
Ja, also ich kam aus der Kälte, ich kam aus Russland und meine Heimatstadt heißt Moskau. Natürlich, meine Stadt ist wunderschön, aufregend und unvergleichen. Das ist die Hauptstadt von einem größten Land auf der Erde. Also wenn du dir das überlegst, dass es offiziell 12 Millionen Menschen in diesem Stadt leben, ja, aber das ist nur offiziell. Okay. Aber mit Moskau-Fortstädten bekommen wir schon ungefähr 15 Millionen Menschen. Und dazu kommt noch eine recht hohe Anzahl unregistrierter Einwohner. Ja? Okay. Also das ist die ohne Aufenthaltsgenehmigung, die in Moskau und um Moskau herum arbeiten. Also ich denke, dass es mit 17 oder 18 Millionen Einwohner wird man Moskau gerecht.
Dagegen ist Karlsruhe ein Dorf.
Ja, das ist ein Dorf. Ja, ja. So ein erster Eindruck war, als ich nach Karlsruhe kam. Okay. Ich dachte, oh, hier ist ein bisschen langweilig, ein bisschen alles so, ein bisschen ordentlich, nicht so viele Menschen auf der Straße, ja.
Thema Architektur, wie ist Moskau da aufgestellt? Das ist ja schon relativ alt, die Stadt. Also ich habe gelesen, die ist 870 Jahre jetzt alt.
Die Stadt ist riesig und die Distanzen zwischen den einzelnen Sehenswürdigkeiten sind zu Fuß kaum zu bewältigen. Mhm. Und es gibt sozusagen in meinem Stadt einen Moskau-Stress. Alltag in dieser Metropole nervt. Also überleg mal, zum Beispiel manchmal brauchen Menschen anderthalb Stunden Minimum bis zu seinem Arbeitsplatz, ja? Und anderthalb Stunden zurück. Also 3 Stunden unterwegs und plus 8 Stunden Arbeitstag. Es ist schon, also jetzt weißt du, was ich damit meine, Moskau-Stress. Straßen sind verstopft. Also dieses Thema Moskau Stau ist ein riesiges Thema zurzeit. Ich habe noch nie und nirgendwo so viel Luxusautos im Stau gesehen wie in Moskau. Und es ist manchmal schon ein schönes Gefühl, wenn ich mit den U-Bahn für, ich weiß nicht wie viel, 50 Rubel schneller am Ziel bin als jemand mit diesem teuren Rolls-Royce. Also in Moskau kommt man mit dem Metro überall schneller und komfortabler voran als mit dem Auto.
Okay, ja gut, also das mit dem komfortabel, also ja. U-Bahn versus Rolls-Royce, also ich vermute stark, dass der Rolls-Royce dann doch ein bisschen angenehmer ist. Okay. Und dass einem zumindest niemand ins Genick niest oder irgend solche Sachen, was es ja in der U-Bahn gibt. Mhm. Aber also man könnte dann auch sagen, schöner im Stau stehen. Ja, okay. mit einem Rolls-Royce. Okay, also U-Bahn, logischerweise muss ja dann ganz schön schnell in Takt fahren und sehr, sehr groß sein. Ist die vergleichbar mit anderen U-Bahnen?
Nein. Also nicht nur, weil ich aus Moskau kam, jetzt sage ich, dass unsere U-Bahn die schönste ist. Das ist Fakt. Das ist tatsächlich, Moskau Metro gehört zu der prächtigsten auf der Welt. Überleg mal, unsere Metro hat 12 Linien und über 200 Stationen. Die längste Rolltreppe hat 126 Meter. Also 126 Meter in die Tiefe. Und also die Züge fahren mit Abstand von circa 90 Sekunden. Also tatsächlich, unsere Metro ist nicht nur die schönste auf der Welt, sondern zuverlässig und pünktlich. Eine unangenehme Sache für ausländische Touristen ist, dass diese Stationen werden immer auf die kyrillische Sprache bezeichnet. Mhm. Also bevor man nach Russland einreist, es wird empfohlen, russische Alphabet kennenzulernen. Mhm. Ja, das ist natürlich unangenehm. Und jetzt sitze noch, das kann ich dir, ich habe dir einige Beweise mitgebracht. Das ist Postmau, okay. von Postkarte aus Moskau. Mhm. Metro Moskau, du siehst so viel Granit und ganz tolle Beleuchtung. Ja, das ist sozusagen ein Palast unter der Erde. So, so viel Gold und viel zu viel prächtige Mosaike. Das ist unsere
Kokarte.
Ja, und wie du siehst, das ist alles mit lateinischen Buchstaben oder auf kyrillische Sprache.
Ah, ne, das ist gut.
Geschrieben. Da siehst du die längste Treppe auf der Welt. Auf dem Foto kannst du sehen, dass unter der gigantischen Rolltreppe in diesen gläsernen Kabinen die älteren Frauen sitzen. Ja? Auf Russisch nennen wir die Babuschki, Großmütterchen. Und die alles überwachen und alles kontrollieren und sehr oft dann belehren uns, dass bitte rechts stehen, ja, oder links, oder bitte sie sollen sich festhalten oder bitte nicht auf die Treppe rennen. Jetzt zum Fußball-Weltmeisterschaft 2018 wird diese 82 Jahre ältere Geschichte umgebaut. Ja? Und diese Mitro mit ihren Kronleuchtern, Bronzestatue und so viel Mosaiken werden modernisieren. Und leider diese älteren Damen, die jetzt in dieser Kabine hier drin sitzen, werden dann umgetauscht durch einen ausgebildeten Sicherheitspersonal. Und das finde ich total schade, weil für viele Moskau und viele Touristen geht damit ein Stück Moskauer Folklore verloren. Okay.
Also wo ich in Barcelona war, da war es dann tatsächlich so, dass wir, also zumindest an den touristischen Punkten war dann immer sehr viel Sicherheitspersonal da. Mhm. Und auch an den Stationen, die also eben Wechselstationen war, also zwischen den einzelnen Linien, wo dann halt zu, gerade zur Stoßzeit, also wenn man Berufsverkehr hat, dann waren extra Sicherheitsleute da, also was ja durchaus berechtigt ist, wenn man die Geschichten halt eben aus anderen Städten hört heutzutage.
Wenn du überlegst mit diesem 18 Millionen so ungefähr Anzahl von Einwohner, ja, du kommst überall schnell an Ziel, ja, aber natürlich ja, diese Menge von Menschen. Aber kann damit, also Moskau haben sich an diese Menschenmenge überall schon gewöhnt. Also es ist nicht so, dass du irgendwo findest einen Platz, wo ruhiger ist. Nicht? Ja. Die Menschen sind überall. Du gehst durch die Straße, die eine gewisse Menschenmenge da, du gehst unter die Erde, wieder eine große Menschenmenge ist da. Ja, das ist, das gehört zu diesem stressigen Leben in Moskau.
Also wenn man die Metro benutzt, man muss ja erstmal nach Moskau kommen. Und dann benutzt man wahrscheinlich besser die Bahn oder, also ich möchte zumindest nicht mit meinem Auto nach Moskau fahren unbedingt, also ich würde dann eher die Bahn nehmen oder...
Ich bevorzuge Flugzeuge, weil von Frankfurt am Main brauche ich nur 2 Stunden 40 Minuten und bin ich schon in Moskau. Okay. Ja, aber natürlich für viele Menschen sind immer noch Züge oder Busse günstiger. Eigentlich diese Verbindung zwischen Deutschland und Russland ist sehr gut. Moskau hat 5 Flughäfen, also 5, ja, und die liegen ein bisschen aus dem Stadt, ja? Und wir haben 8 Bahnhöfe und das Gute ist, dass bei diesen Bahnhöfen, die sind alle zu U-Bahn-Stationen angebunden, also du kommst ganz, ganz einfach hin.
Wäre ja schlimm, wenn das nicht so wäre.
Stimmt. Ja, es gibt einige Unterschiede zwischen deutschen und russischen Eisenbahn, ja, was ich erlebt habe. Wie zum Beispiel, russische Eisenbahn ist ein bisschen anders strukturiert als deutsche. Es gibt viele Nachtzüge und praktisch jeder Wagen hat bei uns einen eigenen Schaffner. Und die Nutzung der Toilette ist 30 Minuten von der Ankunft an einem Bahnhof nicht mehr möglich. Okay. Erst wieder, wenn der Zug die Station verlassen. Ja, aber wie du siehst auf dieser Postkarte, zum Beispiel im Vergleich zum westeuropäischen Bahnhöfe, die schon in vielen, moderner sind oder zu einem Art von Shoppingzentren geworden sind, ja, entsprechen unsere Moskau-Bahnhöfe sollen Vorstellungen nicht. Während der letzten 50 Jahre wurden keine ernsthafte Renovierung vorgenommen. Und man sagt über Moskau-Bahnhöfe außen Hui und innen Pfui. Also das bedeutet, dass die sehen von außen total herrlich aus. Ja, wie wie ein Schloss. Aber natürlich drin, das ist so Zuflucht für Obdachlose und zu Tummelplätzen für Taschendiebe geworden. Ja. Aber es wird jetzt alles renoviert, alles geändert. Ja, es gibt jetzt eine Idee, diese Bahnhöfe weg von Zentrum und näher an den Moskau umgehenden Autobahnring zu verlagern. Ja.
Okay, und dass man dann halt eben von dort aus mit der
genauso den Weg wie zu einem Flughafen. Natürlich, dort gibt es dann mehr Plätze für Auto, also Autoparkplätze. Es hat schon einen riesen Vorteil, aber ich weiß nicht, ob das umgesetzt wird oder nicht und was passiert mit diesen prächtigen alten Gebäuden. Rotenplatz natürlich, das ist der bekannteste Platz auf die Welt. Das kommt überall auf, wenn man sich mit Russland verbindet, ja, dann auf der ersten Linie dann immer mit diesem Rotenplatz. Und natürlich Besuch in Rotenplatz, das ist, es muss da sein, egal wie kalt draußen ist oder wie heiß draußen ist. Das ist der schönste und gleichzeitig ein schüchternder Platz in Moskau. Wusstest du schon, dass zum Beispiel Rotenplatz kommt nicht von das Wort Rot, sondern in unserem Altrussischen stand das Wort Rot für das Schön. Als erste Bedeutung war der schöne Platz.
Moskauer nutzen den eher weniger, also das, oder?
Da eigentlich jetzt schon, doch. Okay. Also früher, das war natürlich Schauplatz von Krönungen und Enthauptungen. Hier, das ist schon ein berühmter Platz für verschiedene Veranstaltungen. Von Militärparade bis zum Rockkonzert. Das findet alles in den Rotenplatz
benutzt. Und trifft man sich da auch oder gibt es da halt Bänke, wo man sich dann halt eben trifft oder und dann oder ist
also es eher außer, so Na gut, hier gibt es zum Beispiel gerade am Rotenplatz gibt es diese GUM, das ist die älteste Einkaufshaus, mit vielen Kaffee drin, mit auch so eine kleine Bühne drin. Alle Kaffee in der Nähe von Rotenplatz sind relativ teuer, aber als Treffpunkt etwas anschauen und dann sich weiter bewegen,
Und sind die Kaffees gut? Also kriegt man da guten Kaffee?
Sehr, sehr, sehr gute. Und viele verschiedene kulinarische Highlights und Köstlichkeiten.
Okay. Und was sollte man dann da unbedingt probieren?
Tort Napoleon. Das ist rein russisches Torte. Hier in Deutschland habe ich das noch nie gegessen. Was hier in Deutschland als zum Beispiel bekannte russische Zupfkuchen verkauft wurde, das habe ich zum ersten Mal hier in Deutschland gegessen. Ja.
Pirogen? Also uns wurde immer Pirogen.
Oder Pirogi oder nicht nur Kaffee, wenn das um Essen geht, Borsch, Pelmeni, das ist diese gefüllte Teigtasche. Ja, also die russische Kuchen, Blini auf jeden Fall mit roter Kaviar, schmeckt alles gigantisch gut, aber schon so heftig.
Ja, okay.
Danach bitte Sport treiben.
Hast du dir jemals Lenin angeguckt?
Ja, einmal. Diese Attraktion gehört nur zu einmaligen Attraktionen. Okay. Also das siehst du einmal, das war, glaube ich, Zwang, aus der Schule wurden wir hin begleitet, Ja, aber danach freiwillig als erwachsener Mensch. Also ich finde, das ist schon nicht normal. Eine Leiche gehört zu der Erde. Muss begraben sein, ich muss nicht da.
Okay.
Ja.
Aber wird er denn immer noch verehrt oder ist das eher so?
Ja, natürlich. Also die alte kommunistische Partei ist immer noch aktiv in Moskau. Mein Land ist sehr religiös. Echt. Allein in Moskau gibt es über 600 Kirchen und Kathedralen. Moskau wird als drittes Rom bezeichnet. Und weißt du jetzt warum? Weil tatsächlich diese Anzahl von der Kirche prägt diese Stadt. Ja, und das ist interessant, dass diese 60 Jahre Sozialismus haben nicht ausgereicht, dieses Religion in Russland auszurotten. Nach dem Ende der Sowjetunion erlebte die russische Orthodoxe Kirche einen rasanten Aufschwung. Also die Kirche sind überall, die Menschen gehen in die Kirche. Ja, und die russisch-orthodoxe Kirche wird immer mit diesem Weihrauch, ja, diesem schönen Singsang, Rauchebärte und mit vielen Ikonenvielfalt gebunden. Ja, und ich kann dir empfehlen, eine russische Kirche hier in der Nähe, das ist in Baden-Baden, das ist diese russische Kirche zur Verklärung des Herrn. Sie ist wunderschön klein, gemütlich, ja, und da kommen viele Russen aus dem ganzen Bad Württemberg. Das ist schon eine berühmte Kirche in Baden-Baden, in der einzigen russischen Stadt im Ausland. Baden-Baden. Ja, und auf dieser Postkarte, dann siehst du diese Basiliuskathedrale auf dem Roten Platz. Und diese Kathedrale sieht aus wie eine riesige Hochzeittorte. Also die Kirche besteht aus 9 kleinen Kirchen und jede Kirche besitzt ihre eigene, diese Zwiebelturm. Und ja, sie wurde Mitte 16. Jahrhundert erbaut und der Legende nach ließ Ivan der Schreckliche ihre beiden Architekten blenden, damit sie das Meisterwerk niemals nachbauen.
Gibt es da noch andere Kathedralen, die...
Also die schönste finde ich noch diese Christ-Erlöser-Kathedrale. Interessant ist, dass diese Kirche wurde von einem deutschen Architekt erbaut. Von Konstantin Thron. Und der Bau der Kathedrale, deren Zweck darin bestand, der göttlichen Vorsehung für die Rettung Russlands vor Napoleon zu danken, dauerte 42 Jahre lang. 1931 wurde sie abgerissen, um Platz für den Palast der Sowjets zu schaffen, der jedoch niemals gebaut wurde. Und stattdessen wurde an diesem Platz nach einer Entscheidung von Regierungschef Khrushchev die weltgrößte Freiluftbadenanstalt angebaut. Okay. Ja, und 1919 dann entschied man, die Kathedrale mit Hilfe von modernen Technologien erneut aufzubauen, und dieses Bald ging schon schneller. Ich glaube, nur während 3 Jahre wurde die neue Kirche nachgebaut, und heute kannst du dieses Ergebnis bewundern. Also die Kirche ist tatsächlich wunderschön. Ja. Und in dieser Kirche war damals dieser große Skandal mit Pussy Riot. Die haben dann ihre Konzert hier in dieser Kirche, und dann dafür wurden sie bestraft. Religiöse Gefühle von vielen Menschen verletzt haben. Und Novodevichy Kloster wurde so um 16. Jahrhundert gegründet. Eigentlich es war früher als ein Frauengefängnis benutzt. Wenn irgendwelche Ehefrau in Ungnade gefallen ist oder unfolgsam geworden war, ja, dann schickte man hier her. Aber das Kloster wirkt nicht furchteinstößend, sondern äußerst heiter und vor allem im Winter von Schnee umgeben erinnert dieses Kloster an einen schönen Prinzessinpalast.
Ja, also würde ich auch so denken. Also ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, dass das Kloster ist. Also
das ist so, war früher Frau.
Zwiebeltürmchen, andere Türme,
ja,
die...
Unsere schöne Anlage.
Und, ja, und Parkanlage.
Und vor dessen Mauern liegt die Novodevichy Friedhof. Zu Deutsch heißt das Neue Jungfrauenfriedhof und ist einer der bekanntesten Ehrenfriedhofe in Russland. Alle bedeutenden Politiker, Künstler, Wissenschaftler oder Militärangehörigen wurden dann hier auf diesem Friedhof beerdigt. Wusste schon, dass zum Beispiel in Russland, wenn jemand gestorben ist, in bestimmten Zeiträumen, das ist 9 Tage, 40 Tage und dann am Jahrestodestag sowie am wichtigsten Feiertage versammeln sich viele Familien an den Graben ihrer Verwandten und machen ein Picknick mit Pfannkuchen, mit Süßigkeiten und Wodka zum Gedenken der Toten. Das ist einfach wieder ein Beispiel für Russland, wie alles so gemischt wird, wie zum Beispiel bei diesem Gebrauch wird Heidisches und Christliches miteinander gemischt.
Ja, aber also in Deutschland, also ich glaube nicht, wenn das, also zumindest nicht auf dem deutschen Friedhof
das wird,
dass du Picknick machst. Also
ja, wir sind schon ein bisschen anders.
Offensichtlich werden ja die Friedhöfe auch als Park benutzt, wo man sich dann gerne hinsetzt. Gibt es denn da noch andere Parks oder so? Also wie ist das denn in Russland, also beziehungsweise in Moskau? Gibt es da Parks, die du total magst?
Moskau ist eine ziemlich grüne Stadt. Also wenn du Zeit hast, ja, oder jemand anders in Moskau jetzt Urlaub verbringt, dann empfehle ich Hermitagegarten. Der Park ist zwar klein, hat aber viele lohnenswerte Sehenswürdigkeiten und ist außerdem sehr gemütlich. Es gibt viele Kaffee, 3 Theater, eine sehr schöne Konzertbühne und einen tollen Kinderspielplatz. Ja, und regelmäßig finden fantastische Essen, Musik, Kinderfestivals statt und im Winter haben die Einheimischen riesen Spaß bei ihrem Eislaufbahn. Park oder bekannteste Park von allen Ausländern, dieser Gorki Park. Das war doch ein Lied, etwas.
Ja.
Noch in die Sowjetzeiten, das war ein riesig Chaos gewesen. Ja, es waren Chaos aus Buden und Achterbahnen mit zweifelhaften Sicherheitsstandards. Heute sieht natürlich alles total anders aus. Park ist total prächtig geworden, sehr viel moderne Attraktionen, viel hübsche Café, Restaurant, Tanzstunden, gibt es Schachschule, Tischtennis und im Winter die größte Eislaufbahn Europas.
Aber ist es denn sehr voll im Gorki Park oder ist es halt Tourismus oder ist
eigentlich
es
ist es immer voll, aber da das ist eine riesige Anlage ist, dann hast du schon Überblick.
Also ja, also es verläuft sich. Ja. Hast du deine Lieblingsattraktion oder gehst du da eher weniger hin, wenn du in
Na gut, ich empfehle jedem machen, diese, es gibt riese, wie heißt diese?
Riesenrad.
Riesenrad, ja. Und um diesen Stadteindruck zu bekommen, ja, so ganz schnell und auf den ersten Blick oder mit einem Blick, dann braucht man unbedingt Gorki Park und diese riese Rad. Und dann kannst du dieses Flor von diesem Stadt genießen.
Okay.
Ja, ich bin nicht so ein Mensch, der so auf die Extreme steht.
Deswegen,
aber total
Genial. Also du würdest dann eher in den Eremitagegarten gehen?
Ja, ja, ja. Mir einen schönen Kaffee nehmen, ein schönes Konzert anhören oder zu einer Kunstausstellung gehen.
Ja. Okay, also dann wisst ihr ja, was ihr zu tun habt, je nachdem, was ihr bevorzugt.
Ja.
Entweder Gorki Park, wenn man mehr so auf Vergnügungsparks steht, oder man geht halt in den Eremitagegarten für die Leute, die...
Ja, also in Moskau wird niemanden langweilig sein. Viele, viele Geschäfte oder Kinos arbeiten 24 Stunden. Also es gibt zum Beispiel diese Geschäfte, die durchgehend geöffnet sind. Und ich weiß noch, als ich nach Deutschland gekommen bin, ich habe einige Tage gehungert, weil dieser Eindruck, dass es die Geschäfte sind doch noch offen. Ja, es war nicht so Fall. Also bei euch gibt es geregelte Öffnungszeiten. Ja. In Moskau nein. Es ist tatsächlich, wenn du Hunger hast, du gehst in die Nacht und holst dir, oder gibt es diese Disco, die in die ganze Zeit geöffnet sind. Also ja, in Moskau wird...
Okay, also aber wenn wir gerade beim Essen sind, was sehe ich denn hier? Süßwarenfabrik und Schokolade.
Ja, und das ist wieder eine Süßwarenfabrik, die von einem Deutschen gegründet wurde. Und,
also Moskau ist halb deutsch.
Ja, ja. Wurde damals noch geprägt, mit aus Anhalt Zerbst stammende russische Zarin Katharina II. Sie kam zu uns, ja, und dann im 17., 18. Jahrhundert dann kam eine große Welle Deutsche nach Russland. Einige kamen aus freien Stücken, die andere auf Einladung und darunter gab es viele reiche Menschen, die in meinem Land nicht nur Geld verdienten, sondern auch karitativ tätig waren. Sie bauten Schule, Gymnasien, Armenhäuser. Und was du da siehst, diese Rote Oktober Süßwarenfabrik, sie war auch von einem Deutschen gegründet, von Ferdinand Theodor von Einem.
Also die Moskauer, je nachdem, wie sie halt eben drauf sind, die entspannen sich in den Parks. Entweder sie gehen in den Gorki Park, schreien eine Runde um der Wetter auf irgendeine...
Oder machen ein Picknick.
Ja, oder Picknick oder was, also ich meine, gut, das sind ja nur Sachen, die man im Sommer eher macht, weil da ist es warm, also verhältnismäßig warm, also in Karlsruhe kommt es ja nicht ran, aber was macht man denn im Winter?
Nur im Winter, bei dieser Kälte dann die beste Abschluss für einen stressigen Tag, das ist dann Banya, russische Banya. Und die bekannteste Banya in Moskau heißt Sanduny Banya. Diese Sanduny Banya, die hat 100-jährige Tradition. Menschen kommen hierher, um Erkältungen abzuschütteln, Giftstoff aus dem Körper zu entfernen, das Immunsystem zu stärken oder Geschäftliches zu besprechen.
Also ist es ein Banya? Ist das eher ein Bad oder ist das eine Sauna?
Zuerst gehst du in die Banya und russische Banya wird normalerweise mit Holzofen beheizt.
Also es ist eine Sauna.
Ja, okay, Banya, das ist eure sozusagen deutsche Sauna. Also ich weiß nicht, wie bei euch, bei uns wird dann über 100 Grad Celsius geheizt.
Okay. Ja.
Und danach, nach dieser Hitzewelle, dann muss man in diese ganz kalte Wasser springen.
Okay, das muss ich als Kind immer machen. Ich mag das nicht. Wie kriegst du da nicht rein?
Ich mache russische Banya. Bei uns wird Banya immer noch getrennt. Also sozusagen Männer gehen nach links, links, die Frauen gehen nach rechts. So gemischte Sauna oder gemischte Banya gibt es in Moskau noch nicht.
Ah, okay.
Ja.
Und das ist so das Typische, was man macht?
Ja, da ist das Typische. Ja.
Also da gibt es mit Sicherheit nicht nur die Sanduni-Banya,
sondern es gibt
jede Menge davon.
Ja, eine Menge, das stimmt. Moskau ist Wolkenkratzer Hauptstadt. Es wurde jetzt ein Triumphpalast gebaut und eine Richtung. Ja, noch eine.
Man wohnt dann eher in Wolkenkratzern oder sind das eher so normale Häuser wie jetzt zum Beispiel in Karlsruhe?
Nein, ich glaube, also wenn schon Wolkenkratzer, das ist schon mehr Luxuswohnungen drin und normale Menschen sozusagen leben in diesem Plattenbau. Weil Wohnraum in Moskau ist knapp und zu teuer. Für viele Moskau ist ein Leben mit vielen Einschränkungen und Entbehrungen also in Moskau verbunden. Ja, jetzt startet in Moskau ein neues Projekt von unserem Bürgermeister Sergei Sobjanin, das heißt Renovatio, und er möchte 5000 Plattenbauten umbauen und die Menschen irgendwo umsiedeln. Und die Kosten für dieses Projekt sind rund 50 Milliarden Euro. Und angeblich handelt es sich nur bei den Abrissbauten nur um sogenannten Chruschowka. Das ist diese mehrgeschossigen Gebäude aus der Khrushchev-Zeit. Und sie waren nach dem Krieg sehr schnell errichtet worden, und sollte eher nur einige Jahrzehnte halten. Dann so Idee dahinter käme sowieso irgendwann der Kommunismus und die Menschen wären dann glücklich und in großen Wohnungen umgesiedelt, aber wir wissen, Kommunismus kam immer noch nicht, aber die Bauten blieben und viele Bewohner sind gar nicht so mit ihren Wohnungen unzufrieden und viele möchten nicht ihre Wohnungen verlassen und irgendwo am Rande der Stadt dann umgesiedelt werden. Also jetzt ist ein bisschen ein großer Unmut in die Hauptstadt, weil viele Wohnungen Eigentumswohnungen sind und wer will schon enteignet werden. Aber mal sehen, wie das dann weiter umgesiedelt wird.
Ja, vor allen Dingen die neuen Lagen müssen ja auch halt eben entsprechend angeschlossen sein. Man kann ja nicht einfach jemanden aufs freie Feld setzen.
Ja, also theoretisch schon.
Muss ja alles da sein, aber das muss man natürlich planen.
Ja, also Problema Wohnung ist viel zu groß. Mhm. Also die Freiwohnungen, sie sind unbezahlbar. Kredite in Moskau sind auch teuer und was bleibt? Normale Menschen, Viele Moskauer, die vermieten ihre Wohnungen und ziehen dann in ihre
Dacha,
sozusagen diese ländliche kleine Häuser um zu überleben. Aber sonst natürlich, wenn so auf den ersten Blick man Moskau sieht, dann denkt man, oh mein Gott, das ist überall dieser Luxus und diese Wolkenkratzer und alles. Ja, sogar вот jetzt Triumphpalast, der 2005 gebaut wurde, und mit seinem Einrichtung der Spitze löste er diese Commerzbank Tower in Frankfurt am Main und gehört jetzt zu dem größten Hochhaus Europas. Also wieder super relativ. Zu den bekanntesten Architektur-Highlights gehören immer noch die 7 pompösen Hochhäuser, die während der Stalin-Ära errichtet wurden und die Stadtsilhouette sehr dominieren. Ihre monumentale und schmuckvolle Bauweise wird auch Zuckerbäckerstil genannt.
Okay.
Und unter diese 7 Schwestern steht Universität Lomonosow, da gibt es Hotel Ukraine, unser Außenministerium und noch 4 Wohnhäuser. Also die nach diesem gleichen Muster gebaut sind.
Und die Lomonosow-Universität, das ist tatsächlich auch noch ein Uni-Gebäude.
Uni-Gebäude und da befinden sich Wohnungen für die Professoren und eine riesige Bibliothek. Und nach diesem Austauschstudentenprogramm kommen viele ausländische Studenten dann.
Also Erasmus.
Ja, Erasmus-Programm. Ich weiß, unsere Uni hat mit Lomonosow auch eine diese Vereinbarung. Ja, also und ein riesiges WG und also schon eine riesige Anlage. Also ich würde dir unbedingt empfehlen, nach Moskau selbst zu reisen, ja, und dann kannst du das alles mit deinen Augen ansehen. Bringt nur viel Geduld und Geld mit, ja, und dann kann nichts schief laufen.
Und ansonsten, du kennst ja jetzt halt Moskau als Heimatstadt, du kennst jetzt Karlsruhe.
Ja.
Gibt es so ansonsten europäische Städte, wo du sagen würdest, die gefallen dir total, die sind vergleichbar?
Nee, ich suche noch keine vergleichbare Städte, sondern so etwas, was ich noch nirgendwo gesehen habe, wie zum Beispiel so prächtig wie Venedig oder Rom, also Italien sowieso. In Tokio war ich das. Das kann ich auch nicht vergessen. Also das ist schon ganz andere Kultur, ganz andere Lebensrhythmus, ja, ganz andere Menschenmentalität.
Aber jetzt von der Stadt her so, also man sagt ja, dass die europäischen Städte sind die Städte der kurzen Wege. Gilt das auch für Moskau oder?
Nein, die Straßen sind viel zu lang. Also ja, ich genieße Leben in Karlsruhe. Das ist tatsächlich mit einem Schlag. Kann ich Feierabend, dann kann ich noch so viel Sachen erledigen. Ja, kann ich dann in die Bibliothek gehen, mich mit Freundinnen treffen. In Moskau nach dem Arbeitstag und dann diese anderthalb Stunde zurückweg, das ist schon stressig. Also deswegen, die Menschen, wenn sie sich treffen, dann mehr am Wochenende. Okay. Also unter der Woche geht das einfach nicht.
Und wie ist, ist Moskau eher kosmopolitisch ausgerichtet oder ist das schon sehr russisch oder wie würdest du sagen?
Nee, jetzt ist ein riesige Mischung. Also tatsächlich, du findest diese verschiedene Marken sind vertreten, Bänke, verschiedene Restaurants aus die ganze, also in Moskau triffst du die Küche aus der ganzen Welt. Echt, arabisch, türkisch, deutsche, französische, italienische, japanische, also tatsächlich schon.
Was würdest du denn empfehlen, wenn man nach Russland, also nach Moskau fahren würde, welche Zeit ist die beste?
Wenn man auf Extreme steht, dann natürlich Winter. Aber ich würde lieber natürlich Frühling oder August, September.
Okay, also
bevorzugen, ja. Frühling ist es immer noch kalt, aber nicht so kalt wie im Winter. Und dann hat man dann mehr Lust, aus dem Hotel rauszugehen und etwas mehr zu sehen.
Ja, okay. Und dann sollte man, wenn man dann halt in Moskau ist, vom Hotel her, sollte man eher Richtung Norden, Süden, Osten, Westen gehen? Oder was würdest du empfehlen? Möglichst innenstadtnah, falls das geht?
Na gut.
Gibt es sowas wie eine richtige Innenstadt in Moskau?
Na gut, das ist alles was um Roten Platz.
Okay.
Ja, das ist sozusagen Innenstadt. Aber unsere Innenstadt, das ist schon ziemlich groß. Das dann umfasst ja, diese Dimensionen. Nur weil Moskau so viel Sehenswürdigkeiten bietet und die durch das ganze riesige Metropole verteilt hat. Also natürlich so, während ein, zwei Tage ist es unfassbar, alles anzusehen.
Also am 6. und am 7. Januar ist bei euch in Russland Weihnachten, im Gegensatz zu Deutschland, wo es ja jetzt schon vorbei ist am 24.
Ja.
Warum ist denn am 6. Januar erstes?
Ja, stimmt, weil wir diesen kalendarischen Unterschied haben. Also die russische Orthodoxkirche liegt Feiertage nach dem alten julianischen Kalenderfest. Römisch-katholische Kirche und evangelische, da benutzen die diesen gregorianischen Kalender aus dem 16. 16. Jahrhundert. Und diese Differenz zwischen dem alten julianischen Kalender und diesem gregorianischen beträgt genau 13 Tage. Und deswegen feiert man Weihnachten in Russland nicht wie in Deutschland, ja, am 24. Dezember, sondern wird genau am 6. Januar, das ist genau diese 13 Tage später. Also das ist dieser kalendarische Unterschied. Und dann am 6. Januar, als in Deutschland drei heilige Könige gefeiert wurden, ja, dann wird bei uns diese russische Weihnachten gefeiert. Dann gehen Menschen zur Kirche, in die Kirche, zu einer Messe und dann trifft man sich an einem Tisch. Und dann am 7. Januar ist das unsere erste Weihnachtsfeiertag.
Habt ihr zwei Weihnachtsfeiertage? Oder?
Ja, das ist so, 6. und 7. Januar.
Also nicht wie bei uns, dass man noch einen Weihnachtsfeiertag hinten dran hast, oder nur?
Nee. Also okay. Es ist nicht so breit gefeiert wird wie in Deutschland. Okay. Weil bei uns zuerst kommt Silvester und das ist unser Hauptfest. Oh. Also in Russland, ja, weil das vor dem Weihnachten kommt und da wird gefeiert und da findet diese schöne Bescherung statt.
Die findet bei euch an Silvester statt?
Ja, an Silvester. Okay. Bei uns findet diese schöne Bescherung am Silvester statt und nicht am Weihnachten, wie wir in Deutschland.
Ja. Wieder was gelernt.
Ja, und dann kommt unser Väterchen Frost mit seinen Enkeln aus dem Wald, also diesem russischen Taiga, wo die zusammen mit den Tieren leben und bringen am 31. Dezember Geschenke. Ja, und dann Snegurochka, das heißt diese Enkelin, also übersetzt wird wie Schneeflockchen, ja, da hilft sie ihrem Opa bei der Verteilung von Geschenken.
Also
auch etwas anderes. Ja, zuerst Silvester und dann Weihnachten. Ja.
Das ist mal was vollkommen anderes, ne?
Ja.
Wusste ich bisher auch nicht. Ja, und ansonsten, wie feiert ihr dann halt Silvester? Ist das, also gibt es dann erstmal Abendessen oder wie
ja,
ist das
ja, mit den ja, Geschenken? Ja. Eigentlich genauso wie bei euch am Weihnachten, aber gleiche Geschichte, nur einige Tage später, ja, am 31. Dezember, am Abend, trifft sich die ganze Familie und in Freude an einem reich gedeckten Tisch. Da gibt es kaum Platz. Das gibt nur Essen, 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 Trinken, Trinken, Trinken. Ja, und dann um 12 Uhr wünschen wir gegenseitig uns ein schönes Jahr und dann wird verschenkt und dann trinkt man Sekt zusammen und dann so die ganze Nacht durch wird gefeiert, gegessen, getanzt.
Wenn jetzt nicht diese Bescherung am Weihnachtstag ist, was macht ihr denn dann?
Also ich dachte, am Weihnachten ist bei uns ein bisschen ruhiger. Also das ist tatsächlich so Familienfeiertag. Es war so, weil nach der Oktoberrevolution, ja, 1917, da durfte man kein Weihnachten feiern. Also es wurden alle kirchliche Feiertage abgesetzt. Ja, und unser Volk hat diese Tradition verloren. Und nur im 1991 wurde Weihnachten wird einen staatlichen Feiertag. Ja, und ich kann nicht sagen, dass alle Russen feiern Weihnachten nicht. Es ist schon natürlich, diese Tendenz ist zugestiegen. Vielleicht 60 oder 70% laut letzte Statistik feiern Weihnachten. Da treffen sich Familien an einem Tisch und dann gehen sie in die Kirche zur Messe und ganz gemütlich.
Also, ja. Dann also das Hauptfeiertag eher Neujahrstag bzw. halt eben Silvester. Habt ihr noch andere Silvester?
Ja, wir haben weil wir diesen Unterschied haben, ja, dann feiern wir sozusagen zuerst Silvester. Das ist so eine offizielle und traditionelle europäische und weltliche Kalender. Aber dann, nach diesen 13 Tagen, gibt es noch altes neues Jahr. So ein Phänomen existiert nur in Russland. Also das ist tatsächlich, feiern wir zuerst offizielle neues Jahr, dann feiern wir diese russische orthodoxe Weihnachten und von 13. nach 14. Januar wird immer noch in jede Familie gefeiert altes Neujahr. Also zwei Wochen lang in Russland, das wird nur gefeiert, nur gesungen. Ja,
okay.
So ein bisschen anders. Ja.
Okay. Und habt ihr auch diese Sache, also bei uns ist es ja so, dass du dir vornimmst für das neue Jahr.
Ja, diese To-Do-Liste. Ja, jeder, genau. Ja, ja, natürlich.
Das
ja.
Macht ja auch, okay.
Ja, das macht jeder Russe, ja. Aber ich weiß nicht, ob wir das bis zu Ende bringen, aber das ist diese, ja, ja, das wirklich, wieder. Dass man sich diese neue, sag ich mir, neue Ziele einsetzt, ja, und es wird gemacht.
Hast du?
Ja, habe ich. 10 Punkte in diesem Jahr, mal gucken. Also, wenn ich nur die Hälfte schaffe, ich würde schon mich als erfolgreiche Frau.
Ja. Ich habe letztes Jahr hatte ich 12 und von denen habe ich 9 geschafft.
Also oh, du bist ganz stolz. Respekt, Respekt, ja.
Mal sehen, wie das nächstes Jahr wird. Also ja. Ich habe auch wieder Ziele, die habe ich auch schon an der Wand, aber mal gucken. Ob
na gut, dann drücken wir uns gegenseitig die Daumen, ob wir das erledigen.
Na, dann wünschen wir jetzt euch allen einen guten Start ins neue Jahr.
Danke, danke.
Gibt es da was du immer sagst oder was ihr besser gesagt habt in Russland? Frohes Neues?
Na gut, frohes Neues übersetzt wird es Новым годом.
Okay.
Ja.
Und frohe Weihnachten?
С Рождеством.
Krieg ich nicht überlegt.
Ja.
Damit wünschen wir euch ein frohes neues Jahr.
Das war eine neue Folge von European Urbanism, dem monatlichen Podcast über europäische Städte aus europäischer Sicht. Mein Name ist Sandy Eschke, die Musik ist von Erwin Schmidt, ihr hört Campus Radio Karlsruhe, hier ist Sühn.